Willkommen. Ja, das mit dem Rasen ist so eine Sache. Gehen wir hier nicht bei mir gucken. Dafür haben wir schöne Berge. Schön, dass ihr um mich da seid. Schön, dass wir gestern zusammen sein durften. Und dass wir um mich unter Gottes Wort sein dürfen. Ich möchte noch einmal zum Thema Verbitterung zurückkommen. Wir haben ja gesehen, dass der Kaleb nicht verbittert wurde, obwohl er 40 Jahre unschuldig mit Gottes Volk durch die Wüste musste latschen. Obwohl er 45 Jahre auf Gottes Verheißung hat gewartet. Und wir haben auch gesehen, warum. Er folgt einfach weiter, Gott treu nachher. Hebräisch wörtlich haben wir gesehen, er ist einfach randvoll geblieben, ausgefüllt mit Gott. Oder anders gesagt, er haltet Gottes Gnade vor Augen. Er behaltet die Gnade vor Augen. Und darum möchte ich mit uns heute noch einen Text aus dem Neue Testament lesen, ohne Gnade wird es bitter. Und ich lese aus Hebräer 12, 14 bis 29. Darum richtet die müden Hände. Ja, der Franz geht mit, danke. Darum richtet die müden Hände und die wankenden Knie wieder auf und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht gestrauchelt, sondern vielmehr gesund werde. Und der Hessner jagt dem Frieden nach mit allem und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch diese verunreinigt werden. Dass niemand ein Unzüchtiger sei oder ein Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er später, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn obwohl er ihn mit Tränen suchte, fand er doch keinen Raum zur Buße. Denn ihr seid weder zum Berg gekommen, den man anrühren konnte, also der Sinai, und der mit Feuer brannte, noch zur Dunkelheit und zur Finsternis und zum Ungewitter, noch zum Hall der Posaune und zur Stimme der Worte, bei denen die Hörer baten, dass ihnen das Wort Ja nicht gesagt würde. Denn sie kommen es nicht, konnten es nicht ertragen, was da gesagt war. Auch wenn ein Tier den Berg anrührte, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und die Erscheinung war so schrecklich, dass Mose sagte, ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zur Menge vieler tausend Engel, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter, der über alle zu den Geistern der vollendeten Gerechten, zum Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut des Abels. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abweisen, der auf Erden redet, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der vom Himmel redet, dessen Stimme zu jener Zeit die Erde bewegt. Nun aber hat er verheißen und sagt, noch einmal will ich nicht allein die Erde erschüttern, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal zeigt an, dass der Erschütterliche verwandelt werden soll, als solches das geschaffen ist, damit das Unerschütterliche bleibt. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, haben wir Gnade, durch die wir Gott dienen wollen, um ihm zu gefallen mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Bis dahin. Wir noch einmal beten, Vater. Ja, gib uns wirklich ein Herz für dein Wort, dass wir es fassen können, was du uns hier sagen willst. Und schenk, dass wir einfach dir um ein Stück näher kommen. Amen. Es gibt Prediger, die in diesem Text immer betonen, was Christen sollen machen. Jaget dem Frieden nach, steht ja da schließlich, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Einige sagen auch sogar, wir sollen so heilig leben, man muss so lange heilig leben, bis man gerettet wird. Nur wer kann heilig genug leben? So, dass er eben gerettet werden kennen. Der Paulus nennt so eine Lehre sogar ein anderes Evangelium. Wenn man betont, ohne irgendeine Heiligung wird niemand der Herr sehen. Man benutzt dazu auch gerne das Wort von Jesus aus der Seligpreisung. Selig sind, die reines Herzen sind, sie werden Gott schauen. Nur wer hat schon ein reines Herz? Was lesen wir wiederholt im Neuen Testament? Aus Gnade. Seid ihr gerettet durch Glauben, nicht aus euch. Gottes Geschenk, Gottes Gabe an euch ist es. Hier wird klar gesehen, wir werden gerettet, wenn wir an die gute Nachricht von Jesus glauben, dass durch Jesus unsere Sünden vergessen wurden. Nur so überkommen wir ein reines Herz. Und darum heißt es weiter im Vers 15 hier, achtet aufeinander, damit niemand Gottes Gnade versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch aufwächst, sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Hier steht, wo wir nicht mehr aus der Gnade heraus leben, da wächst Verbitterung in uns. Und wo das passiert, da richtet die bittere Wurzel Unheil unter uns an. Da ist auf einmal nicht mehr nur einer davon betroffen, sondern da werden auch andere von dem angesteckt. In unserer Gesellschaft passiert ja das ständig. Man kann ja heute so gut unter einem Pseudonym sich verstecken und gewisse Nachrichten verbreiten und viele mitreissen. Ein sehr aktuelles Beispiel zum Beispiel ist die Frage, bist du für Palästina oder für Israel? Und ich bin gerade letztes Jahr mit jemandem Streit geraten ein bisschen darüber. Und ich möchte kurz, dass ihr austauscht darüber, was geht ihr zur Antwort? Was ist eure Antwort? Streckt so schnell zwei, drei Köpfe zusammen. Was sagt ihr? Das ist ja ein beständiges Thema, jeden Tag in den Nachrichten. Können wir ein paar Stimmen hören von euch? So, Stichwort. Schwieriges Thema. Und wenn ich so Gott gefragt habe, was ich sagen soll, bin ich an Corona erinnert worden. Das Diskutieren hin und her. Und dann hat Gott klar zu mir gesagt, sag, ich bin für die Liebe. Sag, ich bin für die Vergebung. Für die Vergebung, für die Versöhnung. Das ist unsere Botschaft, das ist das Evangelium, das wir zu verbreiten haben. Und ich möchte euch Mut machen, hängt nicht irgendwo ein. Verkündigt die frohe Botschaft. Es geht um die Liebe Gottes. Und wie froh bin ich, dass ich die Aufgabe habe, diese Botschaft weiterzugeben. Und nicht irgendeine andere. Sagt eben für die Liebe. Alles, was wir lesen, sehen und hören, in den Medien und sonst, das beeinflusst uns. Keiner ist darüber erhaben. Das ist wie bei einem klaren Glas Wasser, das ich daraus trinke. Und plötzlich kommt der noch, schmeißt ein bisschen Dreck rein und will mich zwingen, das auszutrinken. Plötzlich hinterlässt die bittere Wurzel, die Worte von anderen, ihre Spuren in meinem Leben. Und zurückbleiben Verletzungen, bleiben Wunden. Es ist so wichtig, auf was wir hören, damit keine bittere Wurzel in uns aufwächst. Sie sind das Gegenteil vom Frieden, den wir mit allen Menschen suchen sollen. Und was folgt aus der Bitterkeit? Was ist es in Vers 16? Sorgt dafür, dass niemand ein unzüchtiges oder gottloses Leben führt. Griechisch ist hier das Wort Pornos. Wo bittere Wurzeln in uns aufwachsen, bekommen wir sehr viele Probleme mit unserer Sexualität. Das hängt irgendwie zusammen. Jemand hat mit sexuellen Nöten hat wahrscheinlich irgendwo auch eine bittere Wurzel eingefangen. Und darum fängt unser Text an mit «Jaget dem Frieden nach mit allen Menschen». Das ist das Gegenteil von Verbitterung und von Unmoral. Was Gott uns hier will sagen, lang bevor Unzucht oder Unmoral, Pornografiesucht in uns hineinkommt, ist irgendwo eine bittere Wurzel in uns aufgekommen. Warum gibt es Tage, an denen man so verärgert ist, so verbittert, dass man kein Interesse mehr hat, mit dem anderen Menschen Frieden zu suchen oder zu schliessen? Ich glaube, es hängt mehr damit zusammen, als wir ahnen, dass wir irgendwo bitter geworden sind. Aber wo hat das Ganze seine Wurzeln? Dass wir nicht mehr aus der Gnade leben, sondern aus der Gesetzlichkeit, das wird hier betont. Wir leben unter dem Strich nicht mehr aus der Gnade. Dass wir hier anfangen, der Vers, das ist hier am Anfang von dem Vers 15 so deutlich. Achtet aufeinander, damit niemand Gottes Gnade versäumt. Der Ausdruck, achtet darauf, wird griechisch mit Episkopio wiedergegeben. Es meint, behaltet den Überblick miteinander, nehmt füreinander Mitverantwortung wahr, dass keiner Gottes Gnade versäumt. Lang bevor es zu bitteren Wurzeln und Sünden kommt, haben Menschen oft Gottes Gnade versäumt. Und das ist hier mit Heiligung gemeint. Ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das Einzige, was wahren Frieden mit anderen in uns lassen, wachsen, was uns heilig macht, was uns ein reines Herz schenkt, ist, dass wir selber neu immer um in Gottes Gnade entdecken. Es läuft so viel mehr auf das Gesetz und Gnade raus, als wir denken. Beim Gesetz geht es immer um Forderungen. Du sollst nicht. Gnade aber sagt, ich schenke dir Frieden, ich schenke dir meine Ruhe. Ich bin dein Gott und ich vergebe dir. Und das sehen wir hier am Beispiel von den zwei Bergen eben so schön. Vers 18 bis 24. Ja, hier der Text noch für uns. Beim Berg Sinai, wo Gott die 10 Gebote gegeben hat, da geht es um Forderung. Zio aber ist der Berg von der Gnade, der ausgegossen ist, wo die erste Gemeinde entstanden ist, oder der Heilige Geist über uns gekommen ist. Das ist der Berg Zio. In Gnade geht es immer um Versorgung. Das sind die zwei unterschiedlichen Berge. Ihr aber seid zum Berg Zion gekommen, nicht zum Berg Sinai, den man anrühren konnte, zum himmlischen Jerusalem Gottes. Da wir nicht sehen und doch real dürfen erleben in unserem Herz. Und das finde ich immer um mich so schön. Einige sagen, ja, was man nicht sieht, ist nicht echt. Aber ist es nicht auch so, dass Sachen, die wir manchmal nicht sehen und nicht anrühren können, dass die oft realer sind für uns? So sieht es jedenfalls hier auch Jesus schon zum Thomas. Johannes 20, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und doch glauben. Oder auch im 2. Korinther 4,18, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, vergeht, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Unser Stuhl, auf dem du gerade drauf sitzt, der wird irgendwann vergehen, der bleibt nicht für immer. Die Engel aber, die gerade hier sind, die sind real da, auch wenn wir sie nicht sehen. Auch unser Geist ist real da, obwohl wir ihn nicht sehen. Unser Körper aber, den wir sehen, der wird vergehen. Und eines Tages werden wir ein Leib haben, das ewig bleibt. So ist es auch mit dem Glauben und mit der Heiligung. Ich erlebe Gottes Zuwendung, auch wenn ich sie nicht sehe. Ich darf sie erfahren. Und darum ist es so wichtig, dass wir aus der Gnade leben, die ewig bleibt. Und darum steht hier im Vers 18, ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, zu dem glühenden Feuer, das uns erzittern lässt. So ist das Gesetz, so sind die 10 Gebote gekommen. Mit Finsternis, heisst hier, mit Gewittersturm, mit Feuer. Das Volk hat sogar der Mose angefleht, bitte red du mit Gott für uns. Wir können das nicht so direkt. Denn wenn auch nur ein Tier den Berg berührt, soll es zu Tode gesteinigt werden. In der alten Bibelübersetzung steht, es soll mit feurigen Pfeilen getötet werden. Und darum heißt es im Epheser 6, für uns ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Für uns heißt das, sobald wir den Berg Sinai berühren, werden feurige Pfeile vom Satan auf uns abgeschossen. Sobald man sieht, die Glaube an Gnade, aber auch noch ans Gesetz, ich lasse beides miteinander verbinden, dann schießt der Teufel seine feurigen Pfeile auf uns los. Da guckt man mit dem Auge auf Jesus und mit dem anderen auf sich selber. Genau darum greift der Teufel uns ja ständig mit seinen feurigen Pfeilen an. Sobald wir auf uns gucken, zeigt er uns, warum wir mal alles versehen haben. Was für Pfeifen, dass wir sind. Und er feuert seine feurigen Pfeile auf uns ab. Dann, wenn wir aufs Gesetz gucken, da haben wir kein Glaubensschild von der Abwehr mehr. Und darum ist das Ziel vom Teufel immer um mich, dass wir halb auf Jesus vertrauen und halb noch so ein bisschen auf uns selber. Und liebe Gemeinde, es ist darum so wichtig, dass uns Christus alles wird. Alles. Er ist unser Schild. Interessanterweise zittert sogar der Mose vor Angst in dieser Atmosphäre, die er hier erlebt. Vers 21. Und ich glaube, wir alle haben schon erlebt, dass wir in einem Gottesdienst waren, wo noch so eine Art Mischung von beiden predigt wurde. Vom Gesetz und von der Gnade. Und wie bekommt man raus, wie geht man raus aus dem Gottesdienst? Wie geht man heim? Immer so mit einer Art dunklen Gefühl, als wäre man auf dem Sinai gewesen. Da herrscht eine Atmosphäre vom Zittern, von der Dunkelheit. Man kann das feurige Gericht förmlich spüren. Man genügt einfach nie. Ich war selber schon so in Gottesdiensten, wo man hinterher nicht mehr sicher war, bin ich jetzt erlöst? Bin ich wirklich erlöst? Und darum wird hier so darauf hergewiesen, achtet aufeinander, damit keiner die Gnade versäumt. Ihr seid nicht zu diesem Berg gekommen, sondern zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Gott lebt nicht mehr auf dem Sinai. Er ist gezügelt. Ja, sein Gericht ist noch da, aber er selber lebt nicht mehr da. Er lebt im himmlischen Jerusalem, wo Tausende von Engeln umgehen. Beim Sinai wird übrigens kein einziger Engel erwähnt. In Zion aber sind so viele da, dass man sie nicht mehr zählen kann. Am Berg Sinai, wo Israel das goldene Kalb angebetet hat, da hat Leviten die Missetäter mit dem Schwert umgebracht. Im Alten Testament gibt es keine Lösung für unsere Sünden. Die Lösung lautet töten Sünder. Der Sünde Lohn ist der Tod. Aber wo Jesus vom Berg vor der Erklärung kam, war bereits ein Kind, das von Dämonen besessen war, heisst sie, geplagt wurde. Und Jesus ist gekommen. Und der Gnadenbund ist zu uns gekommen. Er hat das Kind befreit. Könnt ihr nachlesen, Markus 9. Aber am Sinai gibt es keine Lösung. Habt ihr schon mal gelesen, was passiert ist, wo Gott seinem Volk Gebot gegeben hat? Da sieht das Volk, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Also der Wille war da. Alles wollen wir tun. Und was ist gerade nachher passiert, sobald sie unter dem Gesetz gestanden sind? Haben sie das Gold in den Kalb gebaut? Sie doch das Gold schon seit dem Auszug aus Ägypten bei sich gehabt. Aber sie waren nicht versucht, das Gold in den Kalb daraus zu machen. Wie kommt es, dass sie es da haben, sobald sie unter dem Gesetz waren? Wo doch das erste Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter haben neben mir und dir auch kein Bildnis machen. Was sich unter dem Gesetz, wer sich unter das Gesetz stellt, der wird nie heilig werden an der Tür. Sondern warum wird der Sünder die Sünde nicht über uns herrschen? Römer 6, 14. Weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Oder auch noch Galater 5,4. Ihr seid losgetrennt von Christus. Das tönt ja richtig heftig. Ihr seid gelöst von Christus. Trennt von Christus. Wenn ihr durch das Gesetz wird gerecht werden, ihr seid aus der Gnade gefallen, heißt sie sogar. Christus ist doch unsere Erlösung, unser Heil, unsere Kraft, unsere Gesundheit, schlicht unser Leben. Und wenn man von ihm getrennt wird, dann ist man verloren. Und jetzt ist es darum hier so wichtig. So geht es wieder, ihr seid von Christus, wenn ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, seid ihr getrennt von Christus. Ihr seid aus der Gnade rausgekommen. Wer versucht, durch seine Leistung heilig und gerecht vor Gott zu werden, der ist aus der Gnade gefallen, heisst sie. Es geht nicht, und darum, dass das nicht passiert, sollen wir aufeinander achten, damit niemand aus der Gnade rausgeht. Hebräer 12, 23. Wer an Jesus glaubt, gehört zu seiner neuen Schöpfung. Und sein Name ist im Himmel aufgeschrieben. Ihr Pass ist für den Himmel ausgestellt. Dein Pass ist ausgestellt für den Himmel. Nicht nur für auf dieser Welt rumzuchatten. Und ich brauche keine Angst mehr haben vor Gottes Gericht, weil Gott selber bei uns wohnt. Weil Gott selber durch Jesus unsere Gerechtigkeit ist worden. Und noch einmal nicht, weil ich das irgendwie selber schaffe. Oder so tue vielleicht, als wäre ich doch gerecht und gut. Oder vielleicht singe, ja, wir kommen alle in den Himmel. Und nicht, weil Gott all meine Sünden irgendwie unter den Teppich kehrt. So läuft das nicht in Gottes Gerechtigkeit. Wäre es so, dann hätte Christus nicht müssen sterben. Nein, Gottes Gerechtigkeit und Gericht fordert unsere Strafe. Aber der Richter hat seinen ganzen Zorn über Christus ausgeschüttet. Jesus trägt unsere Sünden und nur darum werden wir nicht verurteilt. Und wenn ich jetzt zu Gott komme, zu dem Richter von allen Richtern, dann komme ich als vollendeter Gerechte. Alles wegen Jesus. Dann geht es weiter im Vers 23, 24. Und da wird am Schluss hier noch der Abel erwähnt. Er ist ja von Kain umgebracht worden, weil er Gott sein Opfer gebracht hat. Der Abel hat Blut geopfert, sein Bruder nicht. Er hat seine eigene Ernte gebracht. Darum hat Gott Abels Opfer angenommen, weil er gesehen hat, das ist nicht mein Werk. Ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Steht schon im Alten Testament. Abel sein Opfer ein Lamm und darum hat es Gott angenommen. Und darüber ist sein Bruder so eifersüchtig geworden, dass er den Bruder Abel gerade umgebracht hat. Schon beim ersten Mord der Weltgeschichte geht es um Religion. Habt ihr das gemerkt? Wir wollen selber das Opfer bringen. Und die Frage, wie kann ich mich Gott nähern, ist das schon gewesen. Der Kain war nicht etwa Atheist gewesen. Beide wollten sich Gott nähern. Doch der Imte glaubt an seine Leistung. Das ist die Religion des Kain. Der Abel aber bringt nicht seine Leistung, sondern er bringt das Lamm. Und Gott nimmt den Abel an oder Kain wird eifersüchtig. Und so ist es immer, wer auf seine Leistung baut, der wird eifersüchtig auf alle, die aus Gottes Gnade leben. Der hat doch das gar nicht verdient. Ihn hat Gott einfach angenommen. Der? Was? Der? Dabei war doch mein Opfer, mein Bemühen viel besser gewesen. So werden wir bitter. Und so ist der erste Mord passiert. Das Blut von Abel ist vergossen worden. Der Abel aber war selber auch ein Sünder. Alle Menschen sind vor Gott Sünder. Und sein Blut schreit nach Rache. Und Gott erscheint dem Mörder, dem Kain, und sagt: Stimme vom Blut von deinem Bruder schreit zu mir. Blut hat immer eine Stimme. Und wonach schreit das Blut von Abel? Nach Rache gegen den Mörder. Und jetzt lesen wir weiter, das Blut von Jesus, das am Kreuz für uns vergossen ist, redet besser als das Blut von Abel. Denn all das Blut von Jesus, das er vergossen hat, da hat es uns Vergebung von unseren Sünden zugesprochen. Erlösung für die verlorenen Menschen. Von Wiederherstellung von seinen Kindern, die auf die Abwege gekommen sind. Sein Blut spricht Gesundheit, spricht Heilung, spricht Leben aus. Vergebung, Versöhnung. Und darum wird sie jetzt noch ganz ernst. Darum heisst sie jetzt hier, darum weiss seine Gnade nicht ab. Wie weise Gott nicht zurück, der so zu euch redet? Weiss seine Stimme nicht ab, wenn seine Gnade zu euch redet? Einige bevorzugen ja immer um die Stimme vom Gericht, das sie aussprechen. Und sie haben es für Gerechtigkeit. Doch Gott sagt, gebt Acht, dass er das Blut von Jesus nicht abweist, wo von der Gnade redet. Denn dadurch redet Jesus zu euch. Vers 25, wer Jesus Christus abweist, wer seine Gnade abweist, für den gibt es keine Hoffnung mehr. Gott sagt hier, ich habe alles für dich gegeben, alles, was ich konnte. Das ist mein Liebster für dich, mein Sohn. Und du siehst, ich brauche den Jesus nicht. Ich kann mich selber irgendwie um mein Leben kümmern. Damit schlägst du Gott sein Geschenk, das er dir aus der Hand gibt. Dann sagt die Bibel, das war's, das war für dich. Dann gibt es für dich auch keine Rettung mehr. Vers 25b. Wie viel schlimmer wird es uns ergehen, wenn wir den ablehnen, der vom Himmel zu uns spricht? Und darum geht es im Hebräerbrief. Darum Vers 26, erschüttert die Stimme der Gnade die ganze Erde wie der Himmel. Hier wird alles noch einmal erschüttert. Alles Menschengemachte wird beseitigt werden. Die Stimme von der Gnade, die jetzt verkündigt wird, macht alles Menschengemachte zunichte. Alles wird erschüttert werden, bis nichts mehr von dem übrig bleibt. Bleiben wird nur, was aus Gnade geboren ist, aus dem Geist Gottes geboren ist, was aus Christus, was aus dem Vater kommt. Und ich möchte, dass meine Ehe, meine Kinder, unsere Gemeinde, mein Dienen hier auf unerschütterlichem Boden steht, auf dem, was ewig bleibt. Und das ist der Berg Zion. Das ist Jesus Christus. Vers 28, diese Gnade, lasst uns die Gnade festhalten. Lasst uns Gnade haben, aber auch über Gnade nachdenken. Lasst uns Gnade predigen und lasst uns Gnade leben. Und zwar mit einer Dankbarkeit, die Gott Freude macht und mit Ehrfurcht steht hier noch. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, steht da. Und er wird ihnen alles verzehren, was nicht aus der Gnade heraus aufgewachsen ist. Gnade aber ist in Griechisch immer auch ein aktives Festhaben. So wie beim Kaleb. Er achtet darauf, dass er randvoll ausgefüllt bleibt mit Gottes Gegenwart in seinem Leben. Und der ganze Hebräerbrief ist hier so schön aufgebaut. Ihr das noch, mögt ihr noch einen Moment? Gucken wir das noch kurz an. Ein Kapitel lesen zu hören, Gott über die Engel, und dann sagt er, Christus ist besser als alle Engel. Kapitel 3 redet er vom grossen Mann Mose. Mose, der das Gesetz gebracht hat. Er war ein Diener von Christus. Jesus aber ist kein Diener, sondern er ist der Sohn. Durch ihn aber kommt Gnade zu uns. Und Gnade ist grösser als das Gesetz. Kapitel 4 geht es darum, eine bessere Ruhe reinzugehen, als die, die Josua geschaffen hat im verheißenen Land. Kapitel 5 redet vom Aaron, vom Hohepriester Israel. Jesus aber ist der Hohepriester, der über dem Hohepriester Israels steht. Er ist grösser, er ist besser als Aaron. Kapitel 6 steht, dass es unmöglich ist, wenn er ähnlich erleuchtet worden sei. Die Gnade erfallte, ist es unmöglich, um ihn umzukehren und Buße zu tun, wenn wir davon abfallen. Hier geht es um Pharisäer, um Leute wie ein Judas, der zwar gesehen hat, dass Christus der Weg ist, aber sich nicht von ihm hat retten lassen. Kapitel 7 ist vom Melchisedek gedreht, von einem Priester, wo Jesus ganz ähnlich war. Einige sagen sogar, es war Jesus selber. Darum geht es um Priesterschaft. Bei Melchisedek heisst es nicht, tu das, so mach das, wie es Priester befohlen haben. Das ist Aaron seine Priesterschaft. Bei Melchisedek heisst es nur, gesegnet bist du. Gesegnet bist du. In Kapitel 8 sagt Gott, ich mache einen neuen Bund mit dem Haus Israel. Ich mache einen besseren Bund. Kapitel 9, ich mache eine bessere Stiftshütte, wie sie hier beschrieben ist. Kapitel 10, ich habe ein besseres Opfer. In Kapitel 11 zählt er alle Glaubenshelden vom Alten Testament auf. Und am Ende sagt er, die alle haben es verheißen in Niederland, was Gott für uns vorbereitet hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Die warten auf uns. Miteinander. Und in Kapitel 12 sieht er uns, was er vorbereitet hat. Die Sohnschaft, die wir heute angeguckt haben. Es beginnt mit der Aufforderung auf Jesus, der Anfänger und Vollender vom Glauben zu blicken. Wie sie von all diesen Glaubenshelden von der Vergangenheit umgehen. Von dieser Wolke, von Zeugen, die uns vorausgegangen ist. Und Gott sagt, guckt fort von ihnen. Guckt auf Jesus alleine. Und dann unterweist er uns über das Gesetz und Gnade und wie Gnade alleine ganz praktisch unsere Heiligkeit kann bewirken kann. Das heisst, wenn ich am Morgen aufstehe, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder zu beten, oh Vater, hilf mir heute alles erledigen und richtig zu machen. Hilf mir doch. Oder zu beten, oh Vater, ich danke dir. Gib mir heute einfach dein tägliches Brot. Und damit ist nicht nur das Brotstück gemeint, das ich am Morgen esse, sondern alles, was ich zum Leben brauche. So, dass ich durch den Tag komme und aus dir Gnade schöpfe. Zu glauben, dass Gott mich versorgt und mir alles schenkt, was ich brauche. Und darum stand am Morgen auf mit dem Glauben, dass Gott dich versorgt. Und danke ihm für seine Gnade. Wenn ich schnell Ungeduld verliere und knapp versorgt würde, dann habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Gnade geschöpft. Ein bisschen zu wenig Gnade empfangen. Lang bevor man sündigt, hat man Gottes Gnade versäumt. Und was ist Gnade? Wie es gehört, dankbar zu glauben, dass Gott mir alles gibt, was ich zum Leben brauche. So wie der Kaleb. Er achtet darauf, dass er randvoll mit Gott ausgefüllt bleibt. Und darum achtet darauf, dass du in seiner Gnade bleibst. Und achte darauf, dass du aus seiner Gnade lebst. Schöpf daraus, wenn du zu wenig hast, wenn du ins Zeug reinkommst. Flücht zu seiner Gnade. Sie längt. Amen. Vater, ich möchte dir danken, dass du das hier im Hebräerbrief, und manchmal so ein bisschen schwierig zu verstehen ist, wenn wir es so lesen. Aber wenn wir letztlich so die Kernversen sehen, auf was wir sollen achten. Du weißt, wie schnell dass wir versucht, sie selber ein bisschen fromm zu sein und uns Mühe zu geben und Leistung zu bringen. Und dann scheitern wir rum und merken, es längt doch irgendwie doch nicht und werden unsicher. Jesus, lass uns auf dich blicken, wenn wir dann auch noch das Abendmahl nehmen. Und du längst. Und manchmal haben wir das Gefühl, wir sind gar nicht würdig, zu dir zu kommen. Und dann lass uns auch aus deiner Gnade leben, weil sie längt. Danke, hast du alles gemacht. Nicht nur 99%. Alles, was du siehst, wer an dich glaubt und wer dir vertraut, soll gerettet werden. Danke, dass es nicht mehr braucht, dass deine Gnade jeden Morgen neu aufgeht, so wie die Sonne. Amen.